ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Gut geformt soll sie sein und prall. Außerdem gut entwickelt und fast gerade. Einfach zum Reinbeißen.
Bevor hier irgendwer auf komische Gedanken kommt, es geht um Gurken. Genauer gesagt um Gurken der Extraklasse. Oder an dieser Stelle mal ganz korrekt, es geht um die
Verordnung EWG Nummer 1677/88 der Kommission vom 15. Juni 1988 zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Gurken.
Vulgo Gurkenverordnung. Ein Klassiker der Bürokratiekritik. Absolutes Highlight, die Bestimmungen zum Krümmungsgrad.
Die Höhe der inneren Krümmung darf nicht mehr als 10 mm auf 10 cm Länge der Gurke betragen.
Da bekommt man doch direkt Lust nachzumessen.
Sich über die Bürokratie lustig zu machen geht immer. Und gerade an der Gurkenverordnung haben sich eine Zeit lang wirklich alle abgearbeitet. Aber dann schauten ein paar Journalisten doch mal genauer hin. Und siehe da, es war gar nicht die Brüsseler Bürokratie, die sich das Ganze ausgedacht hatte, sondern der Handel. Der wollte europaweit einheitliche Standards für Salatgurken. So lassen sie sich nämlich viel besser sortieren und verpacken. Wegen der vielen Negativschlagzeilen hob die EU die Verordnung 2009 auf. Sie wolle nicht länger zum, Zitat, Sündenbock gemacht werden.
Das klingt ja fast ein bisschen beleidigt.
Bürokraten sind eben auch nur Menschen. Aber wer glaubt, nur Brüssel könne Bürokratie, der irrt sich. Es gibt zum Beispiel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft eine Sortieranleitung für Einlegegurken. Dort heißt es zum Längen-Dicken-Verhältnis in Klasse A:
Es bewegt sich im Wertebereich 2,7:1 bis 3,3:1.
Längen-Dicken-Verhältnis, großartig. Aber in Bayern ist man doch bestimmt großzügig, oder?
Ein Anteil von 15% der Gurken mit einer 10%igen Überlänge wird toleriert.
Und weil es gerade so schön ist, hier noch Neuigkeiten von der Frühstücksrichtlinie.
Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt, den Begriff Marmelade als Synonym für Konfitüre zuzulassen.
Marmelade darf jetzt auch Marmelade heißen. Na endlich!
Aber mal im Ernst. Sich über die Bürokratie lustig zu machen, ist leicht. Es gibt aber auch so viele Steilvorlagen, die zum Schmunzeln und manchmal auch zum Kopfschütteln sind. Und vermutlich gibt es kaum jemanden, der nicht schon mal genervt, vielleicht sogar verzweifelt war wegen ellenlanger Formulare, unverständlicher Bescheide oder Anträgen, die fristgerecht eingehen müssen. Natürlich auf Papier.
Na, wenigstens nicht in Stein gemeißelt.
Und dem allgemeinen Lamento nach wird es auch immer schlimmer mit dem ganzen Papierkram. Aber stimmt das überhaupt?
Also das kann man einfach nur bejahen,
sagt die Verwaltungswissenschaftlerin Sabine Kuhlmann. Sie ist Professorin an der Universität Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats. Was dieser macht, beschreibt sie so.
Wir prüfen jedes neue Bundesgesetz daraufhin, ob ein Übermaß an Erfüllungsaufwand und Bürokratiekosten damit verbunden sind, ob man das vereinfachen kann, ob nicht Alternativen denkbar sind, wie es um die Digitaltauglichkeit ist. Das schauen wir also wirklich bei jedem Gesetz.
Sie ist also ganz nah dran und kann daher sagen, ja, es ist hierzulande tatsächlich komplizierter geworden.
Wir können das mit den Instrumenten, die der Nationale Normenkontrollrat hat, auch direkt messen. Das bürokratische Aufwand, wir nennen das Erfüllungsaufwand, der aus rechtlichen Regeln resultiert für die Gesellschaft, ja, für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die öffentliche Verwaltung, dass dieser Aufwand über die Jahre deutlich gestiegen ist. Und wir können das quantifizieren. Seit 2011 ist dieser sogenannte Erfüllungsaufwand um fast 17 Milliarden Euro gestiegen. Also das ist sozusagen auch wirklich messbar, dass wir da einen Zuwachs haben.
Zum Teil liegt der gestiegene bürokratische Aufwand daran, dass unsere Welt ein Stück weit komplizierter geworden ist. Es gibt heute eben andere Probleme als früher.
die sich nicht so ganz einfach mit einem Knopfdruck oder mit einem Paragraphen vielleicht lösen lassen. Wenn man sich also anschaut, Probleme wie Klimawandel, Krisensituationen, Digitalisierung, IT, Cyber Security, also alles auch neue Themenfelder, wir sagen so vertrackte Probleme, wo man nicht mehr so den einen Sektor hat, sondern Dinge ineinander greifen. Also das erklärt komplexe Regelgeflechte.
Ein anderer Grund ist die Art, wie Gesetze bei uns gemacht werden.
Und da haben wir ein Problem damit, dass diese gerade in Deutschland häufig sehr praxisfern formuliert werden. Also die Bundesebene, die überwiegend für die Gesetzgebung und Formulierung zuständig ist, ist nicht so nah an der Praxis, an den Kommunen oder Landesbehörden dran, die die Gesetze zu vollziehen haben oder auch den Adressaten, Unternehmerinnen, Unternehmen, Bürgerinnen, Bürgern, sodass wir so eine gewisse Praxisferne des Rechts haben. Das macht es auch kompliziert, bürokratisch, ja, nicht sehr vollzugsfreundlich.
Und daneben gibt es auch eine kulturelle Dimension. Das zeigt sich im Vergleich mit anderen Ländern, zum Beispiel mit den skandinavischen oder angelsächsischen.
Wir sind eine sehr verrechtlichte Kultur und Staatstradition, wo also das Recht die wichtigste Steuerungsressource ist, auch die wichtigste Handlungsgrundlage der Verwaltung und legal korrektes Verwaltungshandeln das alleroberste Prinzip ist. Das heißt nicht, dass jetzt andere Länder wie Großbritannien oder Skandinavien eben Rechtsbruch machen oder Rechtsbeugung. Nein, aber dort haben wir eine pragmatischere Kultur, etwa in Großbritannien. Da geht es also auch darum, stärker problemlösend zu handeln als öffentliche Verwaltung. In Deutschland haben wir eben nach wie vor eine Dominanz, und manchmal sagen wir das Juristenmonopol, vor allen Dingen in den Ministerien, wo also doch eine dominant juristisch geprägte Ausbildung dort vorherrscht.
Und die Juristinnen und Juristen in den Ministerien neigen dazu, Gesetze sehr detailliert und rechtlich wasserdicht zu formulieren. Aber das kann eben auch dazu führen, dass sie abstrakt und unverständlich werden. Und weil eben alles im Detail ausbuchstabiert ist, bleibt für die Angestellten in der Verwaltung wenig Spielraum. Nach eigenem Ermessen können sie wenig entscheiden. Das führt dazu, dass Verwaltungsangestellte eher risikoscheu sind und viele Nachweise fordern, um sich abzusichern. Insgesamt kann man sagen, arbeitet hierzulande in Ministerien und Verwaltungen vor allem juristisch orientiertes Personal.
Zum Beispiel in Großbritannien nicht so. Ja, wenn Sie da in die öffentliche Verwaltung gehen, da haben Sie die sogenannten Generalisten. Das sind Ökonomen, Sozialwissenschaftler aus allen Bereichen. Also wir haben nicht so eine starke verrechtlichte Ausbildungskultur.
Wir sind in Deutschland halt auch gerne mal die Besten, die Musterschüler, am liebsten ganz oben auf dem Treppchen. Nicht nur beim Fußball oder beim Export, sondern auch wenn es darum geht, EU-Richtlinien in nationales Recht umzusetzen.
Wir sprechen da von Goldplating. Also man setzt immer noch mal eins drauf. Man ist auch besonders regulierungsintensiv, wenn man eine Richtlinie umsetzt. Das wird also sehr detailgenau reguliert, wo andere Länder pragmatischer sind, mehr Spielräume lassen.
Was aber nicht heißt, dass in anderen Ländern nicht auch über die Bürokratie gemeckert wird.
Das Amt für Umschweife war, wie jeder wusste, die wichtigste Behörde der Regierung.
Schreibt der britische Schriftsteller Charles Dickens in seinem Roman Little Dorrit, der Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde.
Kein öffentliches Geschäft könnte je ohne seine Zustimmung erledigt werden. Wäre eine Pulververschwörung eine halbe Stunde vor dem Anzünden der Lunte aufgedeckt worden, so hätte niemand das Recht gehabt, das Parlament zu retten, ehe nicht ein halbes Dutzend Protokollblätter, mehrere Säcke amtlicher Memoranden und eine Familiengruft voller ungrammatischer Korrespondenz aus dem Amt für Umschweife vorgelegen hätte.
Und doch findet das Schimpfen in einigen Ländern auf anderem Niveau statt, sagt Sabine Kuhlmann.
Ich war selber Gastprofessorin in Schweden eine ganze Weile und auch dort schimpft man über zu viel Regulierung. Aber im Vergleich würde ich sagen, dass trotzdem eben dann dort mehr Spielräume sind, mehr Offenheit für Digitalisierung, mehr Pragmatismus und das Schimpfen dort auf hohem Niveau ist, würde ich sagen, ja.
Ein Bereich, der hierzulande als besonders regulierungsintensiv gilt, ist der soziale Bereich.
Und das hat erstmal überhaupt nichts mit der Höhe von irgendwelchen Sozialleistungen zu tun, sondern das hat etwas mit der Regulierung des Sozialsystems zu tun und mit der Administration, also der Verwaltung. Und hier kann man zeigen, dass Leistungsberechtigte mit einer so unglaublich komplexen und vielschichtigen Regelungsmaterie zu tun haben, dass sie das überhaupt nicht mehr überblicken können. Und die Folge ist, dass ihnen zustehende Leistungen gar nicht in Anspruch genommen werden, weil der Einzelne überhaupt nicht mehr weiß, was ihm zusteht und teilweise mit bis zu 8 Behörden konfrontiert ist, um bestimmte Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.
8 Behörden. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen.
Und das macht die Zusammenarbeit oft kompliziert.
Wir haben da Parallelzuständigkeiten, wir haben komplexe Verrechnungsverhältnisse, also unglaublich viel Arbeitszeit in den Sozialbehörden geht verloren, sozusagen durch Verrechnung, dass sie mit einer Behörde mit der anderen verrechnen muss. Ja? Also super komplexe Sachen.
Das Amt für Umschweife lässt grüßen.
Aber nun ist mal gut mit Lästern und Schimpfen, denn die Bürokratie hat natürlich auch ihr Gutes.
Ein moderner Rechtsstaat kommt eben nicht ohne Bürokratie aus. Und alle Fragen, die wir uns jetzt auch auf die Fahnen schreiben als Errungenschaften demokratischer Systeme, eben Schutz vor Willkür, Gleichbehandlung, Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns, Rechtsschutz, all das sind Dinge, die mit funktionierender Bürokratie zu tun haben. Also man sollte sie nicht abschaffen, man sollte auch nicht mit der Kettensäge rangehen, man sollte sie verbessern, vereinfachen, entbürokratisieren, aber nicht abschaffen.
Bürokratie als Errungenschaft. Um besser zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man sich mal kurz vor Augen halten, wie es früher war. Bleiben wir beim Thema Sozialstaat. Lange Zeit lebten arme oder kranke Menschen vor allem von Almosen, zum Beispiel von der örtlichen Wohlfahrt oder der Kirche. Erst Reichskanzler Otto von Bismarck führte im Deutschen Reich in den 1880er Jahren landesweit Sozialversicherungen ein. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit der Arbeiterschaft.
Man erkämpft das Recht auf Arbeitslosenversicherung, auf Unfallversicherung und auf Rentenversicherung und all das,
sagt der Politikwissenschaftler Andreas Anter. Er ist Professor an der Universität Erfurt. Seitdem bekamen Menschen ab einem gewissen Alter also zum Beispiel eine staatlich garantierte Rente. Und die musste natürlich organisiert und geregelt werden.
Und der Staat wird dann zum sogenannten Leistungsträger. Um das zu gewährleisten, also dass das überhaupt funktionieren kann, braucht man Verwaltungen. Große Verwaltungen, die vorher gar nicht nötig waren. An den Staat werden also Ansprüche gestellt, sozialpolitische Arten, die erfordern eine unglaubliche Menge an Beamten, um das mal so abzukürzen.
Aber es waren nicht nur Sozialversicherungen, die dazu führten, dass es im Deutschen Reich bald einen großen Beamtenapparat gab. Es ging, wie so oft, auch um Macht.
Gleichzeitig ist der Staat auch selbst an Herrschaft interessiert und akquiriert ganz viele Bereiche, die vorher privat waren. Also er verstaatlicht das Postwesen, das Bahnwesen und all das. Also große Bereiche der Alltagswelt, des Transportwesens und so weiter werden vom Staat verstaatlicht. Und dafür braucht man auch wiederum Bürokratien, Verwaltung, riesige Verwaltungen.
Außerdem wollte man das Land modernisieren. Dafür wurden landesweite Schulverordnungen erlassen.
Preußen ist ein Land von Analphabeten im frühen 19. Jahrhundert. Lesen und Schreiben lernen, das kann man nur lernen, indem man Dinge vereinheitlicht, indem alle Schulen die gleichen Regeln haben und es eine Schulpflicht gibt und man in einem geordneten Schulsystem, das auch noch gegliedert ist nach bestimmten Schulformen, Lesen und Schreiben lernt, weil sich herausgestellt hat, dass Lesen und Schreiben produktiv sind. Also Preußen wird deshalb so ein mächtiger und später dann auch übermächtiger Staat, weil so viele lesen und schreiben können und diese Kompetenzen haben, die dann dem Wirtschaftsleben zugutekommen. Mit Analphabeten kann man keinen Staat machen.
Der wachsende Beamtenapparat und die vielen neuen Regeln hatten Folgen für die Stimmung im Land. Die Menschen beschlich damals das Gefühl, dass ihr Alltag immer stärker durchreguliert ist.
Das damalige Zeitgefühl war, wir leben in einer Zeit, wo die Bürokratien immer größer werden und wir immer weniger Bewegungsfreiheit haben. Und das löste Angstreaktionen aus. Das führte zu einer sehr großen Sensibilität für diese Fragen der Bürokratie.
Nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch in der Habsburger Monarchie. Dort lebte der Schriftsteller Franz Kafka. Er hat den Roman »Das Schloss« geschrieben, der 1926 posthum veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt der Erzählung eine mysteriöse und undurchdringliche Schlossverwaltung.
Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.
Der Landvermesser K. versucht Zugang zu dem Schloss zu bekommen, zu dem er offiziell berufen wurde. Das glaubt er jedenfalls. Oder war alles nur ein Irrtum der Bürokratie, wie ihm der Dorfvorsteher erklärt?
Jenen Erlass beantworteten wir dankend damit, dass wir keinen Landvermesser brauchen. Diese Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung, ich will sie A nennen, zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort. Aber leider bekam auch B nicht unsere ganze Antwort. Jedenfalls kam auch in der Abteilung B nur ein Aktenumschlag an, auf dem nichts weiter vermerkt war, als dass der einliegende, leider in Wirklichkeit aber fehlende Akt von der Berufung eines Landvermessers handle.
Ein Aktenumschlag mit fehlendem Akt also. Das Pikante an der Geschichte, Franz Kafka war ein Kenner der damaligen Verwaltung, quasi ein Insider.
Kafka war ja Jurist und war Mitarbeiter in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Und aus dieser Kenntnis, dieser ganzen Abläufe und der Regularien hat Kafka seine Romane geschrieben.
Aber nicht nur Schriftsteller arbeiteten sich damals an der wachsenden Bürokratie ab. Auch der große Soziologe Max Weber beschäftigte sich intensiv mit dem neu entstehenden Verwaltungsapparat.
Weber hat diese Bürokratietheorie um die Jahrhundertwende entwickelt, also vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Bürokratietheorie? Sowas gibt's wirklich?
Ja, die gibt's. Wobei Weber den Begriff Bürokratie zunächst mal als neutrale Kategorie verwendet. Heute hat der Begriff ja eigentlich immer einen negativen Beigeschmack.
Bürokratie abschaffen und so.
Anders bei Weber.
Er ist eigentlich ein sehr nüchterner Analytiker und Beobachter. Das heißt, er guckt sich an, wie Verwaltungen funktionieren, auch wie Bürokraten, Verwaltungsleute ticken und leitet daraus bestimmte Formen oder bestimmte Regelmäßigkeiten ab.
Es sind Idealtypen, die er daraufhin entwickelt. Modelle. Die Bürokratie ist demnach eine Herrschafts- oder Organisationsform mit bestimmten Merkmalen.
Weber hat den Begriff in diesem Sinn verwendet, dass eine Form von Verwaltung ist, die nach Kompetenzen gegliedert ist und die regelgebunden ist und die hierarchisch ist.
Das hat den Vorteil, dass man Entscheidungen nachvollziehen kann. Es ist ja alles rechtlich festgeschrieben. Und es bietet Schutz vor Willkür, denn man kann sein Recht ja im Prinzip einklagen. Außerdem gelten die Regeln für alle, auch für die Regierenden selbst. Eine andere Herrschafts- oder Organisationsform nach Weber wäre die traditionale. Dort macht man die Dinge so, wie man sie schon immer gemacht hat. Nicht das Gesetz ist also die Legitimation für staatliches Handeln, sondern die Tradition. Aber wie gesagt, es sind Idealtypen. In der Realität vermischen sie sich ein Stück weit. So viel zur Theorie. Aber die nüchterne Herangehensweise von Weber heißt nicht, dass er keine Kritik geübt hätte an dem wachsenden Verwaltungsapparat seiner Zeit. Im Gegenteil. Er hat zum Beispiel beobachtet, dass Beamte dazu neigen, ihren eigenen Machtbereich auszudehnen.
Also jemand, der meinetwegen eine Abteilung hat, wo 10 Leute sind, der möchte natürlich, dass es 20 werden. Und er möchte sein Ressort erweitern und die Kompetenzen seines Ressorts erweitern, weil dadurch die eigene Machtstellung erweitert wird. Das sind Dinge, die Weber beobachtet hat und die er problematisch fand.
Und er kritisierte,
dass Bürokratien die Tendenz haben, sich zu immunisieren gegen Kontrolle.
Zum Beispiel, indem sie sich, mal bildlich gesprochen, hinter Aktenbergen verschanzen. Oder bei Kritik darauf verweisen, dass doch alles nach Vorschrift läuft, siehe Paragraph XY. Oder, der Klassiker, dass sie nicht zuständig sind. Für Außenstehende ist das oft schwer zu durchschauen. Verwaltungsapparate können nach Weber durchaus ein Machtfaktor im Staat werden, weshalb es Institutionen braucht, die diese Macht kontrollieren. Und damit wären wir wieder im Hier und Jetzt und beim Normenkontrollrat. Der liest nicht nur jedes Gesetz, das verabschiedet werden soll, sondern drängt auch auf Verbesserungen. Eine Forderung lautet, nicht jedes Detail genau zu regeln.
Wir sind nicht dafür, dass jeder spezifische Einzelfall rechtlich reguliert werden muss, sondern im Gegenteil, wir setzen uns dafür ein, mehr zu pauschalieren, also hier auch zu Vereinfachungen zu kommen.
Auf diese Weise würde auch mehr Ermessensspielraum in Verwaltungen bleiben. Eine weitere Forderung lautet mehr Digitalisierung. Damit könnte man wirklich viele Prozesse vereinfachen und beschleunigen, sagt Sabine Kuhlmann.
Es setzt voraus, dass eine Digitalisierung wirklich von vorne bis hinten gedacht werden muss oder hinten bis vorne. Also es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie mir ein Formular runterlade, ausdrucke und dann zum Amt gehen muss und dann doch wieder die Unterschrift vor Ort leisten muss.
Und der Rat setzt sich dafür ein, dass Regeln praxistauglicher werden. Bei einigen Gesetzen könnte man das erreichen, indem man die Praktiker an den Tisch holt.
Die Idee ist, mit denjenigen, die von einem Gesetz betroffen sind, Konsultationen durchzuführen, die dann wirklich an einem Tisch sitzen und ausmachen, wo sind jetzt die Stellschrauben? Wo ist eine Regel, die man sich da ausgedacht hat, überhaupt nicht praxistauglich oder passt einfach nicht, nicht handelbar? Ja, die Praktiker haben ja auch einen viel besseren Überblick darüber, wie Regeln nicht miteinander funktionieren. Also sie sagen, ja, aber ich habe ja die Regel XY und was ihr hier macht, widerspricht dem komplett.
Wobei man an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen sollte, bei der eingangs erwähnten Gurkenverordnung, dem Klassiker der Bürokratiekritik, hat man genau das gemacht. Die genauen Vorgaben zum Krümmungsgrad der Salatgurke hatten sich eben nicht Bürokraten in Brüssel ausgedacht, sondern der Handel, der die Maße offenbar ganz praktisch fand. Vielleicht kann man daher am Ende festhalten, ja, die Bürokratie nervt oft, aber im Grunde ist sie eine Errungenschaft, von der wir alle profitieren.
Okay, verstanden. Aber deshalb nicht mehr über sie lästern? Auf keinen Fall. Dafür ist es einfach zu schön, was sie hervorbringt. Das Längen-Dicken-Verhältnis der Einlegegurke. Die Marmelade, die nicht mehr Konfitüre heißen muss. Ausgesprochen kreativ. Unsere Bürokratie.
Die viel gescholtene Bürokratie als historische Errungenschaft. Maike Broska hat sich damit beschäftigt. Eng mit der Bürokratie verknüpft ist der Gedanke an Formulare, also jede Menge Papier. Auch wenn mehr und mehr Prozesse digitalisiert ablaufen, wie alt kann Papier eigentlich werden? Also, wie lange hält es sich? Damit beschäftigt sich eine Folge unseres History-Podcasts Alles Geschichte. Wie Papier überlebt. Den Link zu dieser Folge in ARD Sounds findet ihr in den Shownotes.